An diesem Morgen sieht das Wasser fast schwarz aus. Es ist windstill und die Oberfläche ist spiegelglatt. Feiner Nebel hängt zwischen den weiter entfernt liegenden Inseln. Langsam nähern sie sich Höckmarschö. Kahle Laubbäume stehen regungslos hinter dem leeren Kai. Die Fähre läuft unter Wasser mit einem dumpfen Laut auf die Schienen. Die Landeklappe schabt am Betonsteg, dann steht sie. Wellen rauschen auf das steinige Ufer. Nathan wirft Soga einen Blick zu, startet den Wagen und rollt an Land. Sie fahren den geschwungenen Hügel hoch und dann weiter an einigen im Winter verschlossenen Sommerhäusern vorbei. Es sind nur wenige Minuten bis zur Werft, wo zwischen den Werkstattgebäuden der grelle Schein eines Schweißgeräts aufschießt. Auf dem staubigen Schotterplatz liegen Gerümpel und zugedeckte Boote. Nathan biegt nach links ab, an ein paar kleineren Äckern und einem Gehölz vorbei. Zwischen den schwarzen Baumstämmen leuchtet die Kapelle weiß wie Zucker. Sie werden langsamer, fahren einen Hügel hinauf und bleiben stehen. Auf dem gelben Rasen steht ein großer Anker. Sorga geht den Kiesweg hinauf und probiert, die Tür zur Kapelle aufzumachen. Sie ist verschlossen. Aber der Schlüssel hängt an einem Nagel unter dem Treppengeländer. Sie schließt auf, drückt die Klinke herunter und Nathan folgt ihr über den knarrenden Holzfußboden. Die Bänke sind grün gestrichen und an den Wänden hängen Votivschiffe. Die halbhohen Paneele in gebrochenem Weiß spiegeln das Winterlicht, das durch die spitzen Fenster fällt. Sie gehen zu dem anspruchslosen Altar, machen dann kehrt, laufen an den Bänken entlang und bleiben vor einer lehmigen Decke stehen, die auf dem Boden liegt. Auf dem Gesangbuchwagen stehen ein paar Konservendosen mit Bohnen und Dillfleisch. Nathan und Sorga verlassen die Kapelle wieder, schließen ab und begeben sich zur Wohnung des Küsters. Der Glockenturm steht düster wie ein Hochsitz zwischen den Bäumen. Doch in dem Moment, als sie klopfen, bricht die Sonne durch den Dunst. Sie warten ein paar Augenblicke, dann gehen sie hinein. Die Wohnung besteht nur aus einer Küche mit Schlafalkoven und einem Badezimmer. Die alten Essensreste auf dem Tisch sind verschrumpelt und eingetrocknet. Neben der Kaffeemaschine steht eine Plastiktüte mit verschimmelten Zimtschnecken. Das schmale Bett im Alkoven hat kein Laken. Der Küster hat mit einer Decke direkt auf der Matratze geschlafen. Auf einem Hocker neben dem Bett liegt eine Armbanduhr mit zerkratztem Glas. Das Haus ist verlassen. Sorga erinnert sich, dass es das letzte Mal, als sie hier war, nach Bratendunst und feuchten Lumpen gerochen hat. Da war Erland Lind zwar betrunken gewesen, aber ganz klar im Kopf. Das nächste Mal, als sie hinfuhr, wirkte er introvertiert und verwirrt. Es war wirklich sehr schnell gegangen. Sorga denkt, dass er wohl in einer Pflegeeinrichtung gelandet sein muss und dass sich noch kein Verwandter um seine Sachen hat kümmern können. Hier hatte er den Finger in einem alten Marmeladenglas aufbewahrt, sagt sie und öffnet den Kühlschrank. Auf den schmutzigen Rosten stehen Flaschen ohne Etiketten und Verpackungen mit sauer gewordenem, vergammeltem Essen. Sie betrachtet die Datumsstempel auf einem Becher Kaffeesahne und einen vakuumverpackten Bacon. Er ist seit 4 Monaten nicht hier gewesen, sagt sie zu Nathan und macht den Kühlschrank wieder zu. Sie verlassen das Haus und gehen in die Garage. Ein Spaten mit Resten von Erde am rostigen Blatt liegt umgeben von getrockneter Erde auf dem Boden. Hinter dem zugedeckten Schneepflug sind Teile von Erlands Schnapsbrennerapparatur zu erkennen. Hier drinnen hat Jurek gelegen. Von seiner Leiche ist die Flüssigkeit hier in den Abfluss gelaufen, erklärt sie und zeigt auf den Boden. Sie gehen wieder hinaus und blicken zum Auto und der Kapelle zurück. Sollen wir die Nachbarn fragen, wo er hin ist? Meint Nathan leise. Ich rufe bei der Kirchengemeinde an, erwidert Sorga und dreht sich weg. Die Reste vom Steinfundament des Krematoriums sind in dem hohen Gras nicht mehr zu sehen, doch der gemauerte Schornstein erhebt sich 4 Meter über den Boden. »Da hat er Jureks Leiche verbrannt«, sagt Nathan. »Ja.« Sie gehen durchs Gras und bleiben vor dem rußigen Ofen stehen. Langsam geht Soga weiter in den Wald hinein, sieht sich die Heugabel an, die im Komposthaufen steckt, und geht dann weiter zu einem lehmigen, festgetrampelten Stück Boden zwischen den Bäumen. Als sie das Metallrohr sieht, das aus der Erde ragt, fühlt es sich plötzlich an, als gäbe es keine Luft mehr zum Atmen. Sie muss sich an einem Baum abstützen, um nicht zu fallen. Mit klopfendem Herzen geht sie vorwärts, spürt, wie ihre Fersen in der lockeren Erde versinken. Die Gedanken toben in ihr. Sie stützt sich auf ein Knie, beugt sich vor und riecht an dem Rohr, erhebt sich wieder, weicht hustend zurück und spuckt auf den Boden. Verrottetes Fleisch. Der Wald scheint um sie herum zu verschwimmen, als sie sich herumdreht und sucht. Sie macht ein paar Schritte, sieht das Krematorium und die Küsterwohnung. »Was ist denn?« fragt Nathan mit besorgter Stimme. Sie kann nicht antworten, sondern rennt zur Garage, greift den Spaten, kehrt zurück und beginnt, die schwere Erde aufzugraben, schaufelt sie in das hohe Gras. Der Schweiß rinnt ihr den Rücken hinunter. Ein erstickter Laut kommt aus ihrer Kehle, während sie das Blatt des Spatens immer wieder mit dem Fuß heruntertritt und die Erde beiseite schaufelt. Sie gräbt keuchend, vergrößert die Grube, steigt hinunter und gräbt tiefer. In 70 Zentimeter Tiefe trifft der Spaten auf einen Sarg. Sie wischt lockere Erde mit der Hand beiseite. Das Rohr führt in den Deckel und das Loch ist mit Klebeband abgedichtet. »Was ist das denn?« fragt Nathan. Sie legt die Oberseite des Sargs ganz frei, drückt das Blatt des Spatens unter den Deckel und bricht ihn auf. Sie wirft den Spaten von sich, packt mit beiden Händen zu und zieht, dreht den Deckel zur Seite und bekommt die letzten Nägel heraus. Nathan nimmt den Deckel entgegen und legt ihn an die Seite des flachen Grabes. Beide starren auf die sterblichen Überreste des Küsters. Die Leiche von Erland Lind ist geschwollen und wässrig. Manche Teile haben sich fast aufgelöst, während andere wie Hände und Füße intakt zu sein scheinen. Das Gesicht ist ausgemergelt, die Augen schwarz und die Fingerspitzen aufgerissen. »Das hat Jurek getan«, flüstert Soga. Sie steigt aus dem Grab und eilt zurück zur Kapelle. Dann bricht sie auf den Fundamentstein des Krematoriums zusammen. »Warte«, ruft Nathan und folgt ihr. »Er hat meinen Vater«, schreit sie und rennt zum Auto.